Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Über 15 Milliarden Dollar hat LinkedIn im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz gemacht. Wenn du LinkedIn-Ads schaltest, wirst du dir jetzt wahrscheinlich denken, bei den Klickpreisen kein Wunder. Wie du das Maximum aus deinen LinkedIn-Ads rausholst und diese hohen Klickpreise refinanzierst, das erfährst du in der aktuellen Episode von Marketing on Fire. Nico, schön, dass du hier bist. Ich habe es gerade eingangs gesagt. Sind die Klickpreise bei LinkedIn zu hoch? Was sagst du?
Ich glaube, zu hoch kann man tatsächlich gar nicht sagen. Sie sind natürlich deutlich höher als auf anderen Plattformen wie auf Meta oder auf TikTok. Dafür brilliert natürlich aber LinkedIn immer damit, dass die Klicks natürlich deutlich qualitativ hochwertiger sind, man viel tiefer halt quasi ins Targeting einsteigen kann. Aber natürlich erschrecken sich halt einfach viele MarketingentscheiderInnen halt vor Klickpreisen zwischen 4,50 Euro bis teilweise hoch bis 11 Euro, je nachdem, von welchen Benchmarks man ausgeht, welchen Industrien, was so die Zielsetzung hinter der Kampagne ist, also eher Upper Funnel oder Lower Funnel Maßnahmen. Das heißt, da muss man, glaube ich, einen etwas tieferen Blick halt reinwagen, als einfach nur zu sagen, dass die Klicks natürlich super teuer sind auf LinkedIn.
Das Gute ist, das machen wir jetzt einfach mal so. Also ja, für alle, die bisher nur Meta oder TikTok Ads geschaltet haben, ist jetzt wahrscheinlich tatsächlich bei 4 Euro erstmal Schnappatmung. Hat er sich im Komma vertan? Nee, hat er nicht. So, und es geht tatsächlich auch sehr weit hoch. Bei Google Ads kennt man das aus dem B2B-Bereich. Aber deswegen schauen wir mal ein bisschen tiefer rein. Für wen lohnt sich das überhaupt, darüber nachzudenken? Also wenn ich jetzt, also B2B ist ja schon mal grundsätzlich eher so der Schwerpunkt. Ich bin B2B-Unternehmen. Machen LinkedIn-Ads für mich Sinn? Was sind so gute Entscheidungsgrundlagen da erstmal, um grundsätzlich daran zu gehen?
Grundsätzlich gibt es natürlich so zwei verschiedene Ebenen, unter denen man was unterscheiden kann. Das ist einmal quasi, was für ein Produkt oder was für eine Dienstleistung biete ich an und für wen ist natürlich das Produkt und die Dienstleistung halt auch etwas. Das heißt, ganz klassischer Fall ist natürlich sowas wie ein Software-as-a-Service-Produktunternehmen beispielsweise, die sowohl die Software an sich oder die Plattform an sich anbieten, wie halt aber auch beispielsweise Services, sei es Change Management oder Change Process beziehungsweise auch Implementierung der Software. Für die ist das bestimmt eine sehr, sehr wichtige und gute Plattform, um da zu werben. Ich glaube, die Unterscheidung muss man natürlich einmal darin nehmen, ist überhaupt meine Zielgruppe nativ auf LinkedIn? Eine Möglichkeit ist dann natürlich halt überhaupt erstmal, sich grundlegend seine eigene Zielgruppe halt überhaupt anzuschauen. Ist die Branche überhaupt aktiv auf LinkedIn? Das kann man über sein eigenes Profil beispielsweise machen, indem man sich die Top-EntscheiderInnen aus seiner Branche einmal näher anschaut, guckt, haben die Profile, sind die aktiv der Plattform und dann halt auch darüber weiter entscheidet, mit welcher Strategie man natürlich halt auch einfach reingeht. Der andere Gedanke ist natürlich halt auch einfach, dass gerade Produkte, die halt sehr erklärungsbedürftig sind, auf LinkedIn halt einfach ja auf eine sehr interessierte Zuschauer- und Zuhörerschaft halt auch einfach treffen. Das heißt, das sind so die zwei Merkmale, an denen man das häufig ausmachen kann, ob LinkedIn eine gute Plattform ist.
Also Punkt 1 erstmal, ist meine Zielgruppe da? Kann ich sie erstmal überhaupt erreichen? Und dann halt auch, was für eine Art von Produkt habe ich? Und wenn wir dann so ein bisschen tiefer reingehen, auch in welcher Phase so in einem Kaufentscheidungsprozess machen LinkedIn-Ads eigentlich Sinn? Weil es gibt ja verschiedenste Formate, da können wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber ist das eher sowas, wo ich, sag ich mal, Nachfrage anstoße, also so Marketing-Buzzword jetzt so Demand Generation? Oder ist es was, wo ich wirklich Leads gewinnen kann von Leuten, die sagen, hier, Handraiser, so hier, ich will gerne bei dir kaufen, hier, take my money. Wo macht's Sinn?
Das lässt sich natürlich super pauschal gar nicht sagen, weil natürlich der Einsatz deiner LinkedIn-Maßnahmen im Advertising-Bereich natürlich auch super stark von der eigenen Strategie halt einfach abhängig ist. Grundsätzlich raten wir immer davon ab, beispielsweise auf LinkedIn nur Awareness- und Upper-Funnel-Maßnahmen im Paid-Bereich zu schalten. Hintergrund, die Klickpreise halt einfach, die sind halt enorm hoch. Wenn da hinten raus natürlich nicht irgendein Outcome kommt in Form von High-Qualified Leads oder halt dann tatsächlich auch Sales, ist natürlich die Frage, okay, warum setze ich dann überhaupt das Budget dafür ein und kaufe den Klick für Hilfe?
Da fehlt dann intern vielleicht auch die Rechtfertigung, warum so man muss ja ein paar Euro in die Hand nehmen.
Genau, vollkommen richtig. Das heißt, wir raten halt super häufig auch LinkedIn selber davon ab, halt nur Awareness-Maßnahmen zu fahren. Es ist halt auch einfach immer die Mischung aus beidem. Das heißt, gerade für Unternehmen, die halt noch sehr frisch auf LinkedIn sind oder noch nicht so viel Erfahrung auf LinkedIn haben, gerade auch mit der eigenen Zielgruppe beispielsweise oder dem, was sie als eigene Zielgruppe antizipieren, macht das super viel Sinn, halt erstmal mit Awareness-Phasen zu starten. Das heißt, Bereich von Reichweite, Video-Views, aber auch Klicks erstmal im Bereich von Brand-Awareness zu starten. Natürlich einmal der eigenen Marke erstmal Sichtbarkeit zu geben und überhaupt erstmal zu erklären, okay, worum geht's uns hier eigentlich gerade und zu sagen, hey, wir sind jetzt auch auf LinkedIn und dann halt quasi den Funnel auch einfach nach unten hin weiter aufzubauen. Also auch da, LinkedIn ist zu 100% eine Funnel-Plattform. Das ist auch das, was die Plattform selber immer predigt. Bespielt alle Funnel-Phasen mit den entsprechenden Maßnahmen, dann kann LinkedIn halt einfach ein erfolgreiches Marketing-Instrument sein. Deshalb kann man auch nicht sagen, es ist nur Demand-Gen oder halt Lead-Generation. Es ist halt beides.
Okay, aber du sagst es auch schon so, Budget, also je näher wir, sage ich mal, am Lead sind, an der Kaufentscheidung sind, umso eher macht es dann auch Sinn, irgendwie viel Budget drauf zu packen.
Das stimmt. Also Also Budget ist natürlich immer eine wichtige Frage bei LinkedIn, gerade wenn man halt noch nicht so
genau, viel Erfahrung
hat.
Genau, was brauche ich denn?
Genau, was braucht man denn? Das ist, glaube ich, immer die wichtigste Frage. Du, wir würden gerne mal LinkedIn ausprobieren, aber was brauchen wir dafür halt eigentlich? Also die Antwort ist meistens immer ganz viel. Nein, vollkommener Blödsinn.
Der Microsoft-Aktionär hier unter uns.
Genau, nein, man weiß es nicht. Nein, also mit Sicherheit muss man mehr Geld in die Hand nehmen, als jetzt beispielsweise auf Meta oder auf TikTok beispielsweise Testflights zu starten. Das ist natürlich auch wieder stark abhängig von der Zielgruppe, die man targetieren möchte. Da schwanken die CPMs teilweise super stark. Guter Daumenrichtwert ist halt eigentlich immer zu sagen, dass man so pro Kampagne, pro 4 Wochen Laufzeit schon so mit 2 bis 2500 Euro als Mindestbudget halt einfach rechnen sollte. Das lässt sich halt eigentlich sehr gut herleiten. Wir haben gerade eben schon über die CPCs gesprochen. Wenn wir jetzt halt auch einfach mal die CPMs halt uns betrachten, können die halt auch gerne mal so zwischen 35 bis 50 Euro halt einfach schwanken. Wenn man halt 2000 Euro Budget für einen Monat halt einplant, dann erreicht man vielleicht 1000 Leute am Tag, je nachdem, wie hoch die CTR ist, wenn Klicks das Optimierungsziel sind. Da kriegt man dann recht schnell ein erstes Gefühl dafür. Das kann natürlich stark schwanken, aber so 2000 Euro ist meistens eigentlich ein ganz guter erster Richtwert, um überhaupt erstmal die Machbarkeit vielleicht auch zu überprüfen.
So, und du hast jetzt auch gerade gesagt, so im Upper Funnel Awareness Aufbau sind die Preise natürlich relativ hoch, beziehungsweise muss sehr viel Geld in die Hand nehmen, um überhaupt erstmal in die Sichtbarkeit zu kommen. Inwieweit macht da eine Kombination aus einer Organic-Strategie, also dass ich einfach auch nativ poste, sowohl als Unternehmen, aber vielleicht halt eben auch mit Corporate Influencern, mit Personen aus dem Unternehmen und das kombiniere mit einer Ads-Strategie?
Das ist natürlich super wichtig, nicht nur im Upper Funnel, sondern auch im Lower Funnel. Ich glaube, einer der Lieblingssätze im Social Media ist immer, Menschen folgen Menschen und nicht Unternehmen. Das heißt, Personen sind per se auch erstmal auf Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und LinkedIn, weil sie mit Personen interagieren wollen, Freunde, Familie, aber natürlich halt auch relevanten Personen aus ihrer Branche oder von denen sie etwas lernen können, wenn wir es jetzt einfach mal auf LinkedIn betrachten. Das heißt, sich nur irgendwie auf seine Ads zu verlassen, ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Vor allem, weil wir auch sehr häufig in unseren Werbekonten halt beispielsweise sehen, dass Nutzer im Falle einer Lead-Gen-Ad beispielsweise sehr häufig gar nicht zuerst auf den CTA in der Ad quasi klicken, um das Lead-Formular oder die Webseite zu öffnen, sondern erstmal sogar auf das Unternehmensprofil halt einfach gehen.
Spricht da eigentlich gerade zu mir.
Ganz genau. Wir reden da halt also von so einem Trust-Faktor, der ja auch irgendwie erstmal aufgebaut werden muss. Das heißt, sowohl im Upper wie auch im Lower Funnel macht es super viel Sinn und es ist super wichtig, organische und Paid-Maßnahmen halt einfach miteinander zu verbinden und da halt auch logische Synergien zu schaffen. Beispielsweise ist man in den Paid-Ads auf LinkedIn manchmal ein bisschen beschränkt oder eingeschränkt, was beispielsweise die Länge einer möglichen Caption oder Ad-Copy halt einfach geht. Beispielsweise halt auch bei Single-Image-Ads ist man natürlich auch sehr eingeschränkt, was den Inhalt angeht, den man halt transportieren möchte. Da hat man natürlich den Vorteil, dass man im Organischen das natürlich entsprechend anreichern kann mit organischen Postings, die halt dann auf das gleiche Thema oder die gleiche Problemstellung, die man quasi gerade aufbaut, halt einzahlen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein super wichtiger Fakt, halt Paid und Organic da nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern gemeinschaftlich. Ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt ist halt, dass auf LinkedIn sehr häufig Unternehmensprofile als Corporate Accounts geführt werden. Das heißt, das ist halt gerne auch so ein Mischgewebe aus, das Recruiting spielt so ein bisschen mit, das interne Marketing, vielleicht aber auch die Unternehmenskommunikation, die dann irgendwie versucht, noch so ein paar PR-Punkte mit einzukriegen. Da macht es halt dann häufig Sinn, auch durch organische Fokuspunkte, wenn man halt ins Produktmarketing guckt, halt auch einfach wirklich so Säulen zu setzen, damit NutzerInnen, die quasi die Ads ausgespielt bekommen, auf dem organischen Profil auch wirklich weiterführende Informationen zu dem Thema halt finden, bevor sie dann in die Ad abspringen und dann halt quasi ja das Lead-Formular ausfüllen oder auf eine Landingpage beispielsweise weiterkommen.
So, und das hast du jetzt gerade schon gesagt, das ist eine Recruiting spielt damit rein. Manchmal ist es auch wirklich so eine PR-Wüste eigentlich nur, wo irgendwie schöne Bildchen produziert werden. Inwieweit ist das eine große Herausforderung in den Unternehmen, das überhaupt erstmal, sag ich mal, die LinkedIn-organische Strategie so hinzubekommen, dass sie ad-tauglich ist? Wie ist so deine Erfahrung dann da?
Einer der größten Probleme ist mit Sicherheit so ein bisschen die Silo-Bildung logischerweise, weil es halt nicht nativ so ist, dass die PR, die Unternehmenskommunikation und das Marketing zwingenderweise in einer Abteilung oder in sehr nah liegenden Abteilungen sitzen. Problematisch wird es dann gerne auch bei so alteingesessenen Unternehmen, die früher noch sehr, sehr viel Vertriebsmarketing mit VertrieblerInnen quasi gemacht haben, weil die da manchmal noch aufgesplittet sind in digitales Marketing und analoges Marketing. Das ist dann gerne auch nochmal so ein zusätzliches
Thema Silo-Bildung.
Genau, das ist dann auch gerne nochmal. Ich glaube, das ist auch einer der absoluten Buzzword-Bingo-Geschichten. Silo-Bildung ist das aber tatsächlich leider wirklich so. Das Einfachste ist wirklich halt alle an einen Tisch zu holen und halt auch einfach so ein bisschen Klarheit dafür zu schaffen. Wann macht beispielsweise Corporate Content halt einfach Sinn, der eher in diese PR-Unternehmenskommunikationsrichtung geht? Und wann hat aber auch einfach das Produktmarketing beispielsweise halt irgendwie das Sagen? Das ist super wichtig, die halt auch einfach an den Tisch zu holen, weil häufig beispielsweise die Unternehmenskommunikation nicht ganz einig damit ist, was die Produktkommunikation halt sagt. Je nachdem, ob es um Nachhaltigkeitsengagement beispielsweise geht, bei nachhaltigen Hintergründen von Produkten. Also das ist super wichtig, da halt auch einfach eine Roadmap zu erstellen. Im Idealfall sollten alle in einen organischen Redaktionsplan hereinarbeiten. Dann sollte quasi über Formate und auch optische Abgrenzungen wie unterschiedliche CI-Kombinationen oder auch ganz klar unterschiedliches Wording unterschieden werden, sodass das für NutzerInnen halt auch von vornherein klar ist oder deutlich schneller halt ersichtlich ist. Handelt es sich jetzt um Corporate Content oder geht es halt eher wirklich in diese Produktschiene halt einfach rein?
Nico, du hast vorhin ein paar Namen schon mal so gedroppt von Ad-Formaten. Oh, jetzt haben wir vielleicht ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer, die kennen da noch nicht alles von. Also ich erinnere mich an Single-Image-Ads hast du und auch die Lead-Forms erwähnt. So, das sind zum einen nicht die einzigen Formate, die es gibt. Zum anderen erzähl mal ein bisschen, was dahinter steckt und gib mal ein bisschen Kontext. Was sind so die bewährten Formate, wo du sagst, unbedingt machen?
Also grundsätzlich gibt es natürlich auf LinkedIn ähnlich wie auf Meta oder auch, naja, auf TikTok jetzt ehrlicherweise nicht, weil es ist ja eine reine Videoplattform. Aber natürlich gibt es auch auf LinkedIn unterschiedliche Werbemittelformate. Das heißt, wir haben hier ganz klassisch die Single-Image-Ad, wir haben Karussell-Ad, Video-Ads, mittlerweile rechten frisch noch, aber vielleicht auch mittlerweile schon zum alten Eisen gehören, die Document-Ads und theoretisch auch die Lead-Form-Ads, wobei die Lead-Form-Ads sich hinter Single-Image- und Video-Ads quasi verstecken. Das ist dann quasi nur die Frage der Weiterleitung, ob auf eine Webseite oder beispielsweise auf ein in LinkedIn öffnendes Lead-Formular halt quasi verwiesen wird.
So eine ganze Menge Name-Dropping. So, ja. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Natürlich. Single-Image-Ads, das klingt total simpel. Was steckt dahinter?
Ja, gut. Ist natürlich die einfachste Form, häufig dann halt auch die sehr gerne halt genutzt wird, weil sie natürlich recht ressourcenarm ist, was die Produktion angeht. Damit halt für Unternehmen, die auch vielleicht gerade frisch mit LinkedIn starten, halt super einfach umsetzbar sind oder verhältnismäßig einfach umsetzbar sind. Das sind natürlich ganz einfache, basic, statische Creatives, die halt einfach verwendet werden mit einer entsprechenden Ad-Copy und einer Überschrift, die dann halt mit einer entsprechenden Hook und einem CTA halt dann auf das Ziel des jeweiligen Unternehmens halt quasi hinweisen. Weitergeführt wird das Ganze dann halt durch die Video-Ads, wahrscheinlich halt auch recht selbsterklärend.
Das Gleiche nur in bewegt?
Genau, das Gleiche nur in bewegt. Karussell-Ads, das dürfte eigentlich auch jedem was sagen, auch wenn LinkedIn die organischen Karussellbeiträge jetzt eingestellt hat. Gut, mit den PDF-Postings lässt es sich jetzt quasi mehr oder weniger nachbauen, aber quasi auch bei Karussells ist es natürlich recht offensichtlich. Was halt recht frisch ist, sind beispielsweise die Document-Ads. In dem Falle haben wir quasi eine PDF, die hochgeladen wird und bei denen eine gewisse Anzahl an Seiten quasi bereits in der Voransicht den Nutzern ausgespielt wird. Das ist, glaube ich, auch einer der ersten Tipps, die ich tatsächlich geben würde, wo wir einfach merken, das funktioniert sehr, sehr gut und wo LinkedIn tatsächlich auch schon erste Ergebnisse bzw. erste Benchmarks hat. Denn gerade so Document-Ads bieten einfach unwahrscheinliche Vorteile in der Lead-Generierung.
Das heißt, ich habe ein E-Book mit 20 Seiten, lade das hoch, die ersten 5, 6, 7 Seiten sind frei verfügbar und ich muss dann meinen Datensatz da lassen, wenn ich mehr kriegen will oder wie funktioniert das?
Ganz genau, also es ist so ein bisschen wie bei der Leseprobe auf Amazon früher, wenn man sich ein neues Buch kaufen wollte. Ganz genau, man lädt eine entsprechende PDF oder ein White Paper beispielsweise hoch, so wie man das für Lead-Generierungskampagnen häufiger tatsächlich macht. Genau, der Unterschied ist halt, man hat kein explizites Creative oder kein gesondertes Creative in Form von einem Video oder einer Single-Image-Ad beispielsweise, sondern das Dokument wird halt direkt in seiner Gänze angezeigt, kann dem Nutzer auch wahlweise sowohl mobil wie auch auf dem Desktop-Gerät als Vollbild quasi angezeigt werden. Und es bietet halt dem NutzerInnen die Möglichkeit, sich schon mal reinzulesen und wirklich abseits der Ad-Copy und dem CTA beispielsweise oder dem Titel wirklich für sich selbst festzustellen, besitzt dieses Dokument relevante Informationen für mich, was mir bei der Lösung eines Problems oder bei der Weiterführung meines eigenen Know-how-Aufbaus oder der eigenen Weiterbildung halt tatsächlich weiterhilft. Und dann können Unternehmen, die halt diese Document-Ads schalten, ab einer gewissen Seitenanzahl. Die Mindestseitenanzahl sind 2 bis 3. Nach oben hin kann das aber, je nachdem, wie lang das Dokument ist, natürlich noch entsprechend variieren. Anschließend halt ein entsprechendes Lead-Formular halt quasi hinterlegen, sodass der Nutzer oder die Nutzerin erst noch ihre entsprechenden Kontaktdaten halt quasi angeben muss, bevor das komplette Dokument frei verfügbar ist und dann halt auch als PDF gedownloadet werden kann.
Ich will gleich auch noch ein bisschen tiefer in das Thema Creatives reingehen. Da habe ich jetzt gerade mal so einen Gedanke. Und zwar macht es dann nicht Sinn, dass ich nicht das noch Original-E-Book oder White Paper oder die Case Study hochlade, sondern das Ganze Ganze, das, was ich hochlade in der Vorschau, auch noch so ein bisschen adaptiere, dass es vielleicht nicht irgendwie so redaktionell ist, sondern ein bisschen werblicher. Irgendwie, hast du da Erfahrungswerte?
Also mit Sicherheit macht es Sinn, dass die ersten 2-3 Seiten von so einem Whitepaper oder E-Book jetzt nicht wirklich der komplette Fließtext sind, weil das ist natürlich
mit
jetzt
Inhaltsverzeichnis
genau, und keine Ahnung. Genau, also es ist natürlich jetzt aesthetically jetzt nicht ganz so pleasing, vor allem wenn man halt irgendwie ein schönes Deckblatt halt oder eine schöne Titelfolie halt beispielsweise erstellt hat. Sinn macht es da bestimmt mit so den ersten 2 Takeaways, die auch parallel halt Sneak Peeks für das Restliche sind, wenn es sich beispielsweise um ein Studio oder um ein Product Paper handelt, zu nutzen, um basierend darauf halt dann auch einfach zu zeigen, was noch alles kommen wird an Inhalten. Hier lässt sich sehr, sehr gut mit entsprechenden Diagrammen oder halt auch einfach so Quick Wins oder Quick Informations halt einfach arbeiten, wie Fakten, die Top 3 Fakten, die sich quasi bei einer Studie beispielsweise herausgestellt haben und die dann natürlich entsprechend optisch halt einfach aufgebessert. Der Vorteil an diesen Document-Ads gegenüber klassischen Whitepaper-Ads, wo quasi nichts von dem Inhalt quasi gezeigt werden kann, ist tatsächlich der, dass LinkedIn selbst auch angibt, dass der Cost per Lead teilweise um 20-30% reduziert werden konnte. Weil gerade in sehr umkämpften Branchen, wo der Cost per Lead dann ja auch gerne mal 250 € auf LinkedIn halt einfach hoch sein kann, sind natürlich so 20-30% mal schnell eine sehr, sehr gute, hohe Ersparnis, die man sich vielleicht nicht entgehen lassen sollte oder zumindest es mal antesten sollte, ob man ähnliche Einsparungen vielleicht erreichen kann.
Also totale Empfehlung, das unbedingt mal testen. So, und du hast vorhin auch mal ganz beiläufig gesagt, so Menschen folgen Menschen. Und es gibt ja bei LinkedIn diese wunderbaren Thought Leader Ads. Das heißt, wenn ich eine Person habe, die ich an die Rampe stelle quasi als Unternehmen, kann ich auch Beiträge von der Person mit Ads bewerben. Habe ich das richtig wiedergegeben erstmal?
Ganz genau.
Macht das Sinn?
Darüber streitet sich aktuell die LinkedIn-Community ehrlicherweise noch so ein bisschen. Ich glaube primär, weil das Anwendungsszenario oder die Zielsetzung noch nicht ganz so klar ist. Von LinkedIn wurden die Thought Leadership Ads damals betitelt als the new way to generate leads. Inwieweit das tatsächlich der Fall ist, ist so ein bisschen fraglich, weil die Thought Leadership Ads tatsächlich sehr eingeschränkt sind, was die Werbeziele angeht. Das heißt, die können nur bei Kampagnen genutzt werden, die aktuell auf Reichweite bzw. Engagement optimiert werden. Das heißt also eher klassisch Upper Funnel bzw. Top of the Funnel Maßnahmen.
Also das heißt, das ist der neue Weg, Leads zu generieren, aber ich darf sie nicht darauf optimieren, Leads zu generieren?
Richtig. Mittlerweile ist LinkedIn ehrlicherweise von der Formulierung her so ein bisschen abgerückt. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dass es zu Beginn da vielleicht zu etwas kritischen oder missverständlichen Punkten kam, kann ich durchaus verstehen. Deine Frage zu beantworten, macht das Sinn oder nicht? Auch wieder hier, jede Anzeigenformat hat seine Daseinsberechtigung. Die Frage ist halt nur, in welchem Teil seiner Strategie man das halt quasi einsetzt. Beispielsweise jetzt vorhat, ein riesengroßes Corporate Influencer Programm bei sich im Unternehmen aufzubauen, weil man jetzt die ganzen ex-analogen VertrieblerInnen jetzt auf LinkedIn jagt und sagt, ey, ihr müsst jetzt alle Reichweite und euer Netzwerk aufbauen und euch als die ExpertInnen in der Branche positionieren. Das ist auf jeden Fall eine sicherlich sehr, sehr gute Idee. Alleine, weil man einmal natürlich seinen Mitarbeitenden die eigene Markenbotschaft und die eigene Produktbotschaft nach außen tragen, natürlich A, mehr Reichweite generiert. Auf der anderen Seite wirkt das natürlich aber auch so, dass das Unternehmen den eigenen Mitarbeitenden vertraut, was natürlich auch wieder so ein Trust-Faktor ist, den man als Marke dann auch wieder mit in den Markt und in die Bewerbung halt auch einfach mit reinbringt.
So, also deine Aussage ist Format spannend, aber es ist kein Lead-Gen-Format, sondern es ist zum Awareness-Aufbau auch das Thema Trust, wenn man wirklich da auch echte Menschen irgendwie an die Rampe stellt, macht durchaus Sinn. Was sind so deine Favoriten bei den Formaten? Du hast jetzt halt eben gesagt, die Document-Ads auf jeden Fall machen, Single-Image-Ads, weil es einfach ist, habe ich so ein bisschen rausgehört. Gibt es sonst noch was, wo du sagst, würde ich auf jeden Fall mal testen?
Womit wir auch schon gute Erfahrungen im Lower-Funnel beispielsweise gemacht haben, sind einfach Karussell-Ads, gerade wenn es halt einfach nochmal so ein bisschen in die Richtung geht, ein Produkt genauer zu erklären. Wir sind irgendwo so zwischen, die NutzerInnen sind sich darüber gewahr, dass es aktuell ein Problem gibt, das sie halt irgendwie lösen müssen. Sie sind irgendwie schon mal in die Informationssuche eingetaucht, sind jetzt aber auch noch nicht an dem Punkt, wo sie beispielsweise eine Demo abschließen würden. Macht so eine Karussell-App beispielsweise unglaublich viel Sinn, weil sie natürlich durch diesen Slide-Aufbau halt schrittweise beispielsweise eine Problemlösung halt herleiten kann. Das heißt, je nachdem, wen man gerade anspricht, ob das wirklich jemand in einem Buying-Center ist, der halt beispielsweise schnell oder langsam eine Information benötigt, macht das unglaublich viel Sinn, da halt einfach eine entsprechende Herleitung halt zu machen. Zusätzlich sind die CTRs teilweise halt auch einfach sehr, sehr hoch bei den Carousel-Ads, wodurch wir natürlich halt auch einfach merken, okay, die Relevanz für beispielsweise Slide 2 oder Slide 3, wo dann halt vielleicht eher die Problemlösung oder halt noch mal die genaue Darstellung des Problems halt einfach platziert sind, ist dann halt die CTR bei Slide 2 oder 3 besonders hoch, können wir natürlich auch Rückschlüsse darauf ziehen, an welchem kognitiven Punkt sind die NutzerInnen denn halt eigentlich gerade? Also eher an diesem Lösungen oder noch an dem Problemthema.
Und jetzt hast du auch schon CTR mal so als Kennzahl fallen lassen. Ja. Du hast vorhin auch über den CPL gesprochen, der auch mal schnell 200 Euro sein kann. Sind das so die Kennzahlen, an denen du dich orientierst, auch bei der Optimierung von der Kampagne? Oder worauf schaust du genau?
Das ist natürlich auch jetzt wieder abhängig davon, in welchem...
Es kommt drauf an, ja.
Genau, es kommt drauf an, ja. Es ist so, wie es ist. Nein, natürlich, es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, in welchem Teil des Funnels wir uns gerade befinden und was natürlich das Optimierungsziel einer Kampagne ist. Dadurch, dass LinkedIn halt einfach gerne mal eine teure Plattform ist und unsere Kundinnen und Kunden natürlich jetzt auch nichts an Werbebudget zu verschenken haben, gucken wir bei Traffic Ads natürlich verstärkt auf den CPC, der natürlich auch saisonal mal stärker oder schwächer schwanken kann, je nachdem, ob eine Branche halt gewisse Saisonalitäten aufweist, wie beispielsweise natürlich auch selbst im Marketing, wenn es um irgendwelche großen Messen geht und man fängt dann halt quasi an, eine Messebewerbung halt beispielsweise zu machen für den eigenen Stand, natürlich entsprechend mit dem Standort-Targeting, dann ist es super wichtig, auf den CPC zu gucken, dass der natürlich nicht immens hochsteigt, weil auch wenn LinkedIn natürlich sagt, hey, der Traffic, der dann von uns rüberkommt, ist natürlich hochqualitativ, ist es primär erstmal nur Traffic. Das heißt, die Unternehmen haben grundsätzlich erstmal mit dem Absprung von LinkedIn auf die Seite erstmal nicht so viel gewonnen. Wichtig ist natürlich auch die Click-Through-Rate, die uns halt auch einfach zeigt, okay, wie relevant ist denn überhaupt gerade der Inhalt, den wir überhaupt delivern? Verstehen die Leute unseren Inhalt? Ist der ansprechend dargestellt? Versteht man die Hook in dem Video beispielsweise oder die Überschrift, die man in das Bild gesetzt hat oder den CTA, den man halt quasi in das Creative eingebaut hat? Das ist halt natürlich super wichtig. Auf Upper-Funnel-Maßnahmen ist natürlich der CPM auch einfach immer super relevant, weil Saisonalitäten, ich habe es gerade eben schon mal angesprochen, die gibt es natürlich überall und auf allen Plattformen. Auf LinkedIn beispielsweise auch gerne halt einfach in Q3 und Q4, wenn die Unternehmen klassischerweise nochmal hier oder da ein bisschen Budget in der Sofaritze finden und dann heißt es plötzlich, lass uns doch nochmal zum Jahresende irgendwann auf LinkedIn irgendwas auf LinkedIn machen. Dann kann man natürlich auch einfach frühzeitig darauf reagieren und halt einfach feststellen, okay, die CPM steigen gerade immens. Was haben wir für Möglichkeiten? So, der Worst Case ist natürlich halt irgendwie immer die Abschaltung einer Kampagne. Das sollte aber natürlich nicht das Ziel sein, zu sagen, die Plattform ist uns zu teuer, wir hören jetzt damit auf. Vor allem, wenn halt der Traffic tatsächlich qualitativ hochwertig ist. Der Vorteil bei sowas ist natürlich, dass es halt andere Möglichkeiten gibt, wie beispielsweise mal das LinkedIn Audience Network einzuschalten, um halt einfach weitere Platzierungen noch außerhalb der Plattform halt einfach zu kriegen. Hat man den Vorteil, dass man natürlich die Targeting-Option von der Plattform selber verwendet, aber halt einfach so ein bisschen aus dem vielleicht zu hoch angestiegenen Werbedruck des Feeds halt einfach mal ausbricht. Oder die Zielgruppenerweiterung halt einfach mal zu aktivieren, wodurch man halt auch NutzerInnen, Nutzer erreicht, die vielleicht halt auch einfach nicht ganz in meine Zielgruppe reinpassen, aber dennoch halt irgendwo eine gewisse Grundrelevanz für mein Unternehmen besitzen. Deshalb CPC auf jeden Fall, CPM, CTR. Bei Lead-Kampagnen natürlich irgendwo der CPL, weil klar, je nachdem, was für einen Wert ich auch in meinem CRM beispielsweise einem Lead zuweise, muss ich natürlich auch überlegen, okay, welchen Wert hat für mich eigentlich überhaupt erstmal ein Lead? Das bedeutet, natürlich muss man sich angucken, okay, für welchen Preis kauft man Leads halt überhaupt auch eigentlich ein? Wenn mir jetzt die Leads beispielsweise über Lead-Forms generieren, ist aber beispielsweise auch eine super relevante KPI, die Leadform Completion Rate, die uns halt einfach angibt, wie viele der NutzerInnen oder wie viele der geöffneten Lead-Formulare wurden tatsächlich auch komplett ausgeführt und abgeschickt. Es kann uns halt einfach darüber einen Indiz geben, ist das Lead-Formular ansprechend aufbereitet, sind die Angaben, die wir darin abfragen, ja, so niederschwellig, dass die NutzerInnen tatsächlich auch Lust haben, uns diese Informationen zu geben. Es ist dann immer der Moment, wo sich Marketing und Sales, glaube ich, immer so ein bisschen streiten, weil Sales natürlich sagt, je mehr Informationen ihr aus den Leads rauskriegt, umso besser und Marketing halt einfach sagt, naja, aber wir können ihnen jetzt halt auch nicht ein gigantisch langes Lead-Formular halt einfach präsentieren und am Ende füllt es halt keiner aus. Von LinkedIn da die Empfehlung, 3 bis 5 Angaben zur Person, also beispielsweise den Standort, das aktuelle Unternehmen, die Jobbezeichnung und dann eine Telefon- oder eine Handynummer und beispielsweise die E-Mail-Adresse und dann sollte es das meistens eigentlich auch gut sein.
Wir sind ja bei Morefire, sind ja selber auch ein B2B-Unternehmen, handhaben das auch mal so nach dem Motto so, we practice what we preach, wir probieren auch alles irgendwie für uns selber aus. Ich habe jetzt vor kurzem eine Statistik oder von uns veröffentlicht, wo wir ausgewertet haben, Meta-Ads, Google-Ads, Google Display und LinkedIn-Ads und nicht nur den CPL, weil da war Meta super günstig im Vergleich zu LinkedIn. Kein Wunder, wenn die CPCs ein Zehntel sind. Nur der CPSAL, also der Cost per Sales Accepted Lead, war, obwohl der CPL viel höher war, deutlich niedriger als bei Meta, also das Thema Qualität. So, können wir auswerten, weil wir eine CRM-Verbindung haben. Du hast ja auch gerade schon angesprochen, so das Thema Auswertung im CRM, auch Sales-Perspektive, Marketing-Perspektive. Wie einfach ist es, meine LinkedIn-Ads mit dem CRM zu synchronisieren und dann auch, wie weit sind Unternehmen da eigentlich, was dann auch die Auswertung angeht?
Also grundsätzlich ist die Einfachheit halber der Integration von einem CRM CRM mit LinkedIn so ein bisschen davon abhängig, ob das CRM, was man selber halt benutzt, tatsächlich Teil des Partnerprogramms von LinkedIn ist. Ganz klassisch große Namen sind da mit Sicherheit logischerweise HubSpot, Salesforce.
Microsoft Dynamics würde mich jetzt überraschen, wenn es nicht dabei ist.
Das mit Sicherheit auch, gar keine Frage. Die haben, glaube ich, nur ihr eigenes Produkt tatsächlich nicht genannt, weil sie es absichtlich Partnerprogramm halt genannt haben. Das sehen die jetzt vielleicht nicht ganz so eng. Genau, also LinkedIn hat auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, halt auch einfach CRM-Anbietern und Drittanbieter-Tools halt auch einfach den Zugang zur Plattform und entsprechend auch die Datenintegration und Datenweiterleitung so einfach wie möglich zu machen. Ich erinnere mich noch daran, so 2020, 2021 war man tatsächlich als Unternehmen sogar privilegierter, wenn man beispielsweise Salesforce als CRM benutzt hat gegenüber HubSpot, weil Salesforce damals schon deutlich bessere native Einbettungen hatte als HubSpot. Mittlerweile sind die recht gleichgesetzt. Das heißt, die Einfachheit halber hängt mit Sicherheit davon ab, nutzt man halt ein CRM quasi aus dem Partnerprogramm oder nicht.
Wie weit sind Unternehmen bei der Integration? Wie viele nutzen das tatsächlich so aus deiner Erfahrung jetzt mit Kundenprojekten?
Also ich habe tatsächlich witzigerweise beide Extrembeispiele, die tatsächlich wirklich alles einmal durchgespielt haben, die Salesforce im Hintergrund beispielsweise komplett durchgearbeitet haben und das halt komplett fertig aufgesetzt haben, das intern auch wirklich sehr, sehr gut verzahnt halt mit allen Abteilungen, die es halt benötigen, verwenden und entsprechend halt auch die LinkedIn-Integration komplett aufgebaut haben. Ich habe aber tatsächlich auch noch Unternehmen, die entweder einen CRM wie HubSpot beispielsweise benutzen, das aber nicht integriert haben. Da haben wir dann noch klassisch den Fall, wir generieren Leads über LinkedIn, die laden das als CSV-Datei runter, dann wird das schön händisch irgendwie durch irgendeinen Mitarbeiter oder irgendeine Mitarbeiterin, die nicht schnell genug Nein sagt, halt wieder händisch hochgeladen oder alternativ tatsächlich auch als Excel-Tabelle. Das ist natürlich super schade, gerade wenn es halt dann noch irgendwie um Retargeting beispielsweise geht, gerade bei Unternehmen, die natürlich eine längere Customer Journey und einen längeren Buying Process halt einfach haben, weil da natürlich unfassbar viele unterschiedliche Datenschnittstellen natürlich halt auch einfach verloren gehen. Weil dieses händische Aggregieren und wieder Zusammenführen von Datenpunkten ist natürlich super aufwendig und das muss halt auch einfach nicht mehr sein mit den CRM-Integrationen.
Wir haben jetzt vorhin schon auch über die Ad-Formate gesprochen. Und die spannende Frage natürlich dabei ist, was packe ich denn eigentlich in dieses Format rein? Denn wir reden ja über B2B-Marketing und B2B hat ja so ein bisschen den Ruf, ist ein bisschen langweilig, man muss ein bisschen vorsichtiger sein und so. Ist das wirklich so? Muss ich unkreative Werbung für B2B machen oder ist in deiner Erfahrung, nee, mach den gleichen Kram wie bei TikTok, dann läuft es auch eben bei LinkedIn?
Ich glaube, das ist auch mit die häufigste Frage, die wir tatsächlich gestellt bekommen. Also wie mutig dürfen B2B-Unternehmen beispielsweise auf LinkedIn halt sein? Die Antwort ist recht klar. Die Zielgruppe, ob sie jetzt auf LinkedIn oder auf Instagram unterwegs sind, ist ja die gleiche. Also NutzerInnen, die halt auf LinkedIn unterwegs sind, sind halt auch auf Instagram unterwegs, mit dem Unterschied, dass sie natürlich unterschiedliche Nutzerintentionen halt quasi auf den zwei Plattformen haben. Das heißt, mit Sicherheit kann es sich anbieten, als Marke halt einfach mal mutiger rauszugehen. Da ist dann immer so die Frage, was sagen die BrandmanagerInnen, gerade wenn man dann vielleicht auch einfach mal mit der eigenen CI halt einfach mal so ein bisschen stärker rumspielt oder weniger stark rumspielt. Auch eine Diskussion, die man im B2C halt auch häufig hat. Grundsätzlich heißt es oder es sind die zwei wichtigsten Punkte. Einmal natürlich irgendwie zur eigenen Marke stehen, weil man kann sich nicht anders verkaufen oder sollte sich nicht anders verkaufen als das, was man ist. Das geht auf LinkedIn genauso wie auf Instagram und auf TikTok. Wichtig ist, glaube ich, dass die Botschaft halt einfach klar ist, die man vermitteln kann oder die man vermitteln sollte, weil der Unterschied ist halt einfach, wir befinden uns meistens halt in der Ansprache des Buying Centers. Das heißt, wir möchten halt auch wirklich nicht die Low-Hanging Fruit, sondern halt wirklich die High Achiever, die wirklich die Entscheidungen treffen, halt einfach erreichen. Da sind halt einfach klare, prägnante Botschaften halt einfach wichtig.
So, B2B ist meine Erfahrung immer so auch aus 20 Jahren Werbetexten machen für B2B. Das ist so ganz viel Feature-Function-Fucking und zu erzählen, was wir irgendwie für geile Produkte haben und immer total vergessen, was eigentlich der Nutzen von dem Buying Center ist. Also warum soll ich mich überhaupt damit beschäftigen. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen, was LinkedIn-Ads auch angeht?
Mit Sicherheit, weil das größte Problem ist aktuell halt einfach, dass natürlich diese Buying-Centers entsprechend halt auch einfach stark überrannt werden mit Anzeigen. Das heißt, dieses hier, unsere Software kann dieses oder jenes oder wow, habt ihr das schon gesehen? Da muss man halt so ein bisschen mit vorsichtig sein. Die Frage ist immer, zu welchem Zeitpunkt spricht man beispielsweise mit einem Benefit oder einem Feature halt auch einfach jemandem an, der potenziell in einem Buying-Center von einem relevanten Unternehmen sitzt. Eine gute Möglichkeit zur Strukturierung ist hier halt auch einfach seine Ads in Value Proposition Ads, dann anschließend Social Proving Ads, Opportunity Ads und dann halt quasi auch Product Demo Ads halt einfach zu unterteilen. Das heißt, wir gehen quasi auch hier hin und unterscheiden die jeweilige Werbebotschaft, die wir übermitteln wollen, in vier Phasen. Das heißt, zu Beginn gehen wir halt wirklich hin und reden halt ehrlicherweise nochmal so ein bisschen awareness-mäßig über die Pain Points, die ein Unternehmen oder eine Branche beispielsweise haben. Gehen halt quasi erstmal hin und sagen, okay, wir verstehen euer Problem, wir haben das Problem selber genau genauso erkannt. Anschließend würde man dann quasi in diese Social Proofness Ads halt einfach einsteigen, wo es dann halt stärker darum geht, durch beispielsweise Case Studies oder Custom Quotes halt einfach zu zeigen, hey, wir haben nicht nur das Problem verstanden, wir haben sogar etwas erfolgreich entwickelt, was zu erfolgreich zu sein scheint, weil wir haben nicht nur unsere eigenen Stimmen, sondern wir haben vielleicht auch Fremdstimmen, die das tatsächlich belegen können. Dann würde man halt quasi in diese Opportunity Ads gehen, wo es dann halt nochmal darum geht, wirklich die Benefits halt einfach nochmal näher herauszustellen und halt einfach zu sagen, hey, mit uns spart ihr Zeit, mit uns spart ihr Geld. Ein bisschen wie bei einem Steuerberater. Und anschließend würde man halt dann quasi in diese Product-Demo-Ads gehen und da ist es halt einfach wichtig, nicht wieder zu verfallen in diese Benefit-Aussagen von wegen mit uns Spaß zur Zeit, sondern zeigt das Produkt. Jeder kann eine eigene Software zeigen. Das ist mal schöner, mal weniger schön, je nachdem, ob man es mit Bildaufnahmen macht oder Bildschirmaufnahmen macht, aber zeigt halt wirklich das Produkt, weil es ist halt etwas, was die Leute nutzen werden in ihrem Alltag. Das heißt, sie werden im Zweifel viel Zeit damit verbringen.
Also das heißt, wenn ich vorne viel Energie auch in die Überzeugung gesteckt habe, also zu sagen, was hast du eigentlich davon? Das sind die Vorteile, auch mit Content angefüttert etc. Dann darf ich auch hinten raus die Leute, die das gesehen haben, dann darf ich auch meinen Pitch rausfeuern.
Ganz genau. Das Problem ist halt wirklich bei den Leuten oder bei den Unternehmen, die halt wirklich von vornherein mit dem Pitch halt einfach ins Rennen gehen. Weil auch da wieder, jetzt schließt sich der Kreis, NutzerInnen sind halt nicht auf Social Media, um mit den Unternehmen zu interagieren und niemand von uns mag irgendwelche In-Mails, wo es direkt darum geht, hey, ich habe die Top-Opportunity für dich, ich möchte dir was verkaufen und wir alle denken uns nur so, kann es nicht noch sympathischer gehen.
Genau, Hochzeitsantrag beim ersten Date so.
Ganz genau,
super
quasi.
Super Idee nach wie vor.
Genau, also von dem her macht es auf jeden Fall Sinn, das halt einfach sinnvoll aufzubauen, weil ähnlich wie es im B2C-Bereich ist, im B2C-Bereich muss man die NutzerInnen ja auch erstmal von seinem Produkt oder seiner Dienstleistung überzeugen. Wir kaufen ja auch nicht direkt beim ersten Mal im Autohaus ein neues Auto, es sei denn, wir sind schon seit, keine Ahnung, 30 Jahre Porsche-Fahrer und wir wissen, was wir kaufen. Und so ähnlich kann man das natürlich halt auch auf Industrieunternehmen beispielsweise beziehen, nur dass wir da natürlich auch nochmal über gänzlich andere Summen ja auch schlichtweg sprechen.
So, das war jetzt ein wilder Ritt durch den LinkedIn-Ads-Kosmos. Ich fasse mal zusammen, was ich alles mitgenommen habe. 15 Milliarden Dollar Umsatz macht LinkedIn pro Jahr. Und wenn du dein Werbebudget dann noch oben drauf packen willst, damit sie noch ein paar Milliarden oder ein paar tausend Dollar zumindest mehr machen, dann stell dir als erstes die Frage, ist meine Zielgruppe da? Kann ich wirklich die Kernzielgruppe erreichen? Kann ich sie da auch adressieren? Kann ich sie wirklich da auch rausfiltern? Habe ich ein Produkt, was dazu geeignet ist, auch über eine Plattform wie LinkedIn halt auch, sag ich mal, bekannt gemacht zu werden und dann halt auch später dann auch die relevanten Kontakte darüber zu generieren. Das ist ganz wichtig. Und dann reden wir über den Kaufentscheidungsprozess. Das heißt, Nico hat es auch so schön gesagt, nur Awareness-Aufbau, nur Upper-Funnel-Kommunikation, dafür ist die Plattform ein bisschen teuer. Denn wir zahlen 4 Euro bis auch mal zweistellige Euro-Beträge, 10, 11, 12 Euro pro Klick. Und wenn du das nur machen willst, um deine Marke irgendwie in die Köpfe reinzutackern, ist das halt ein ziemlich teurer Spaß. Das heißt, du brauchst auch ein relevantes Budget dafür und dann kommt eine Mischung aus Awareness-Aufbau, Demand-Generation, aber dann halt eben auch die Lead-Generierung, damit der Vertrieb auch mag, was du denn dann da tust. Im Optimalfall verbindest du Paid-Ads mit einer organischen Strategie. Das heißt, dass die dein Unternehmensprofil relevante Kommunikation macht, dass das nicht so eine PR-Schlacht ist und noch mit Recruiting gespickt und keine Ahnung was, sondern dass da auch eine klare Strategie ist und das halt eben auch mit den Ads korreliert. Und im Optimalfall hast du auch noch, sag ich mal, Corporate Influencer, die das auch noch über ihre persönlichen Profile mitteilen, denn Menschen folgen Menschen. Und dann hast du das Potenzial, das Maximum aus deinen Ads auch rauszuholen. Maximum rausholen, welche Kennzahlen sind relevant im Bereich Awareness? Was zahlst du pro Klick? Wie ist die Klickrate? Was zahlst du pro 1000 Kontakte, also CPM oder der gute alte TKP? Wenn es um die Lead-Generierung geht, was zahlst du für ein Lead, also CPL? Oder sogar auch der berühmte CPSAL, also Cost Per Sales Accepted Lead, damit deine Vertriebler auch das mögen, was du denn da tust. Und da kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, nämlich CRM-Verbindung. Das heißt, Excel-Listen runterladen, CSV-Dateien und wieder hochladen, ja, kannst du machen, ist aber nicht so optimal. Deswegen verbinde am besten dein CRM direkt mit LinkedIn, sodass die Datensätze dann da reinlaufen und du dann auch die Auswertbarkeit deutlich steigern kannst. So, und last but not least, Budget. Wie viel Budget brauche ich? 2.000 bis 2.500 Euro pro Flight über 4 Wochen solltest du mal in die Hand nehmen. Sonst, wir haben die Preise vorher genannt, CPC von 4 Euro, da passiert halt sonst auch irgendwie nichts. Letzter Punkt, sei kreativ, sei mutig. Es ist zwar B2B, aber B2B heißt nicht langweilig per se, sondern sorg dafür, dass die Leute überzeugt werden von deinen Produkten. Das machst du nicht, indem du die Features nur auflistest. Und Nico hat es wunderbar aufgeteilt, halt eben, dass du im Bereich des Awareness aufbauen, eine andere Kommunikation machst, als wenn es darum geht, die Leads wirklich auch einzutüten und da halt eben entsprechend diese einzelnen Stufen dann auch durchspielst und da dann wirklich auch die Überzeugungsarbeit machst und erst am Ende pitcht und nicht beim ersten Kontakt. So, das war der wilde Galopp durch das ganze Thema LinkedIn Ads. Nee, ich habe die Formate auch noch vergessen.
Die Formate, ja,
also,
stimmt.
Single Image Ads, No-Brainer, einfach machen. Spannend, Document Ads, wo du halt eben dann zum Beispiel von deinem E-Book, dein White Paper die ersten Sachen schon mal zeigst, um dann darüber den Lead zu generieren, auch generell Lead Forms, um direkt Datensätze zu generieren. Die Karussells fandest du ganz gut. Die Thought Leadership Ads, zum Awareness-Aufbau ganz okay, zur Lead-Generierung nicht ganz so, aber trotzdem vielleicht einfach mal testen. So, Nico, was habe ich jetzt noch vergessen?
Muss gerade kurz überlegen.
Habe ich den Nico sprachlos gemacht? Das kommt selten vor.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, in der Kurzzusammenfassung könnt ihr jetzt noch das Thema Conversion API anreißen, aber das machen wir jetzt mal besser ja nicht mehr, weil damit können wir, glaube ich, noch einen weiteren Kneipentag tatsächlich führen. Ich glaube, in der Summe ist das auf jeden Fall erstmal so das Wichtigste, um überhaupt erstmal so einen Fuß in die Tür zu setzen. Das Wichtigste ist halt auch da, wie auf allen anderen Plattformen, testen, testen, testen. Deshalb halt auch ein entsprechendes Budget, was halt auch einfach Testing-Möglichkeiten bietet, sowohl in der Zielgruppe als halt auch in der direkten Ansprache der Zielgruppe. Also welches Ad-Format, welche Creatives, welche Hooks etc. pp.
Wunderbar. So, und wenn du jetzt sagst, boah, das will ich jetzt auch mal ausprobieren, trau mich aber selber nicht ran, wende dich einfach an uns. Kluge Menschen wie der Nico können dir da wunderbar bei helfen. Und ansonsten sage ich dir, bitte nicht vergessen, bei YouTube den Kneipentalk oder unsere Seite abonnieren. Wenn du das jetzt gerade im Podcast gehört hast, den Podcast natürlich abonnieren und auch gerne Daumen hoch geben, mit 5 Sternen bewerten, all das ganze Programm, weil es kommt gleich bald wieder frischer Content und ich kann schon mal eine kleine Preview machen. Wir werden auch über die Updates von LinkedIn demnächst noch sprechen. Also was gibt es denn an neuen Formaten? Das willst du ganz sicher nicht verpassen, wenn du jetzt bis hierhin gehört hast. In diesem Sinne, Nico, danke dir für all den Input und dir vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.